Ich darf Ihnen über Nachsorge nach Nierentransplantation erzählen. Es geht um Wissen für die Praxis. Meinerseits liegen keine Interessenkonflikte vor. Kommen wir zur Epidemiologie, zur Nierentransplantationen in Österreich. Das sind Daten des österreichischen Dialyse- und Transplantationsregister von 2018. Und hier kann man sehen, dass 2018 in Österreich 414 Patienten Nieren transplantiert worden sind. 70 davon waren Lebensspenden. Es gibt 4 Transplantationszentren, Wien, Innsbruck, Graz und Linz. Bei uns in Wien sind 2018 150 Nieren transplantiert worden. Zur Prävalenz. Da kann man sehen, dass beispielsweise in Wien pro Million Einwohner 588 nierentransplantierte Patienten gemeldet sind. Das ergibt bei einer knapp 2 Millionen Einwohnerstadt ungefähr 1000 nierentransplantierte Patienten, die auch im niedergelassenen Bereich versorgt werden. Eine Besonderheit bei den Nierentransplantierten sind auf jeden Fall die Komorbiditäten. Hier sieht man die Altersstruktur der Transplantierten über die Jahre und da fällt auf, dass vor allem die alten Patienten, also die über 65-Jährigen und auch über 75-Jährigen, anteilsmäßig in den letzten Jahren zunehmen. Dazu muss man sagen, dass mit zunehmendem Alter natürlich auch die Komorbiditäten steigen und die Herausforderungen an die behandelnden Ärzte auch zunehmen. Ein wichtiges Merkmal von nierentransplantierten Patienten ist die Immunsuppression. Die Immunsuppression steht eigentlich im Zentrum der Behandlung. Sie ist sehr wichtig, denn wenn die Patienten ihre Immunsuppression nicht nehmen, kommt es ganz schnell zu einer Abstoßung und auch zu einem Transplantatverlust. Deswegen ist es wichtig, dass die Patienten regelmäßig täglich ihre Immunsuppression einnehmen und lebenslang. Und am besten ist, sagt man, dass man den Patienten das auch vor der Transplantation sagt, damit die Compliance gefördert wird, um die Organe so lange wie möglich zu erhalten. Zu den verschiedenen Medikamenten, das steht zum Beispiel, fängt es historisch mit der historisch ältesten Substanz an, mit dem Corticosteroiden. Die sind noch immer integraler Bestandteil moderner Immunsuppressionsregimen. Sie wirken über verschiedene Punkte in der Immunkaskade und hemmen die Aktivierung von T-Zellen. Als Proliferationshemmer kommen auch heute noch Azathioprin und derzeit vor allem MMF und das kapsulierte Mycophenolsäure werden behandelt. Und die hemmen die Nukleotidsynthese. 1982 wurde das Cyclosporin, kam auf den Markt, wurde eingeführt und das hat den Transplantationsmedizin eigentlich revolutioniert, da das Patienten- und das Transplantatüberleben deutlich verbessert wurde. Tacrolimus wurde dann 1993 auf den Markt eingeführt und hat auch nochmal zu einem verbesserten Langzeittransplantat sowie Patientenüberleben geführt. Tacrolimus und Cyclosporin A sind Calcineurin-Inhibitoren, die bilden mit dem Calcineurin einen Komplex im Zytoplasma und unterdrücken die Calcineurin-Aktivität, was zu einer Unterdrückung der Signalkaskaden NFAT und NF-kappa-B-Wege führt und letztlich in einer Hemmung von proinflammatorischer Enzyme und die Aktivierung und Proliferation der T-Zellen hemmt. Weiters gibt es auch noch Sirolimus und Everolimus, die in der Nierentransplantation eigentlich nur mehr Raritäten darstellen und eigentlich sehr selten eingesetzt werden. Ich habe mal ein Jahr lang in Deutschland gearbeitet, da habe ich diese Medikamente öfter gesehen. Dort gibt man das vor allem Patienten, die unter Virusinfekte leiden, gerade CMV-Virusinfekte, weil diese mTOR-Inhibitoren, denen sagt man auch antivirale Eigenschaften zu. Die haben aber viele Nebenwirkungen, weil sie die Proliferation nicht nur der T-Zellen, sondern eigentlich fast aller Zellen hemmen. 2011 ist dann das Belatacept des Nulogix zugelassen worden. Das ist ein Co-Stimulationsblocker und blockiert die T-Zell-Stimulation durch die antigenpräsentierenden Zellen. Dann im klinischen Einsatz bei uns ist auch das Basiliximab, ein Interleukin-2-Blocker, der vor allem in der Induktionstherapie eingesetzt wird, um die Calcineurin-Inhibitoren, die nephrotoxisch sind, einzusparen. Und was auch wichtig ist im klinischen Alltag bei uns, sind die Antithymozytenglobuline. Das sind polyklonale Antikörper, die gegen verschiedene T-Zellrezeptoren gerichtet sind und die T-Zellen sozusagen ausradieren. Diese Antithymozytenglobuline werden vor allem bei hochimmunisierten Empfängern als Induktionstherapie eingesetzt und auch bei schweren zellulären Abstoßungen. Für die internistische Nachsorge steht auch im Zentrum das Management der Nebenwirkungen. Diese Calcineurin-Inhibitoren haben viele Nebenwirkungen. Sie sind an sich sehr nephrotoxisch, haben auch eine enge therapeutische Breite, sodass man die Nebenwirkungen genau kennen sollte. Vor allem das Tacrolimus, das macht eine hohe Neurotoxizität, wie zum Beispiel Tremor oder Kopfschmerzen, Polyneuropathie. Auch die gastrointestinalen Nebenwirkungen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe sind beim Tacrolimus mehr ausgeprägt. Cyclosporin A macht mehr Hyperlipidämie, Gingiva-Hyperplasie, was sehr eindrucksvoll ist, wenn man das mal gesehen hat, und führt auch vermehrt zu Hypertonie. Tacrolimus kann auch zum Haarausfall führen. Darüber klagen die Patienten gerade am Anfang nach der Transplantation in der ersten Zeit, wenn noch die Patienten mit hohem Spiegel und hoher Immunsuppression behandelt werden. Das bessert sich aber meist im Verlauf der Zeit, wenn man die Immunsuppression allmählich reduziert, wachsen auch die Haare wieder. Beim Cyclosporin ist es eigentlich genau umgekehrt. Das führt eher zum Haarwachstum, zur Hypertrichose, vor allem an Stellen, wo man sie nicht haben möchte, vor allem im Gesicht. Wichtig im klinischen Alltag ist auch, dass man die Wechselwirkung kennt zwischen Calcineurin-Inhibitoren und anderen Substanzen. Da stehen vor allem Substanzen im Mittelpunkt, die über die Leberenzyme CYP3A4 metabolisiert werden. Das sind zum Beispiel die Makrolid-Antibiotika, das Azithromycin und das Erythromycin. Wenn man das den transplantierten Patienten gibt, dann steigen die FK-Spiegel sehr hoch an und eigentlich bringen die Messungen gar nichts mehr, weil man das dann kaum mehr nach Spiegel dosieren kann. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Ketokonazole, also wenn Sie Ihrem Patienten zum Beispiel ein Fluconazol aufschreiben und der Tacrolimus einnimmt, dann können Sie eigentlich die Tacrolimus-Dosis gleich um 50% reduzieren, eben weil diese Substanzen die Leberenzyme hemmen und es dann zum einem Anstieg kommt der Calcineurin-Inhibitoren im Blut. Wichtig zu wissen, auch Grapefruitsaft ist ein CYP3A4-Inhibitor, das führt auch zu steigenden Spiegeln. Und bei Durchfall, wenn die Patienten Durchfall haben, findet man auch erhöhte FK-Spiegel auf dem Blut. Calciumkanalblocker wie Verapamil, Nitrindipin, Deltiazem können auch zu einer gesteigerten Spiegel von den Calcineurin-Inhibitoren führen. Auf der anderen Seite gibt es auch Medikamente, die die Konzentration senken. Da steht das Rifampicin, Barbiturate, Phenytoin und Carbamazepin im Mittelpunkt. In der klinischen Praxis kommt es auch oft vor, dass die Patienten in die Ambulanz kommen und Nahrungsergänzungsmittel mitbringen, die sie zum Beispiel auch im Internet bestellt haben, und den Arzt fragen, ob sie das einnehmen dürfen. Prinzipiell brauchen die Nierentransplantierte nicht, also keine Nahrungsergänzungsmittel, und wir raten davon eigentlich immer ab, weil wir nicht wissen, welchen Einfluss das auf den Stoffwechsel der Calcineurin-Inhibitoren hat. Falls Sie darauf aber bestehen, diese Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, empfehlen wir 1 bis 2 Wochen später auf jeden Fall eine Spiegelkontrolle. So, kommen wir zu den Impfungen. Die Patienten, die nierentransplantiert sind, haben ein deutlich erhöhtes Infektrisiko. Deswegen sollte man, wenn möglich, die Patienten schon vor Beginn einer immunsuppressiven Therapie impfen. Wenn die Patienten dann immunsupprimiert sind, sind generell auch alle Totimpfstoffe erlaubt. Allerdings sollte man nach der Transplantation erstmal am besten so ungefähr 6 Monate warten, weil die Impfantwort gerade am Anfang reduziert sein kann. Man darf keine Lebendimpfstoffe geben wie Masern, Mumps, Röteln, Varizellen oder Gelbfieber. Das ist kontraindiziert bei immunsupprimierten Patienten. Und prinzipiell kann man sagen, wenn man diese Patienten geimpft hat, sollte man auch Kontrollen, Titerkontrollen durchführen, ob eine Serokonversion stattgefunden hat. Wenn diese nicht stattgefunden hat, kann man auch Boosterimpfungen geben. Zu den Kontrollintervallen nach Nierentransplantation, also wenn die Patienten von der Station entlassen werden, dann kommen sie eigentlich direkt zu uns ein paar Tage später nach der Transplantation, haben ein Arztgespräch, haben eine große Blutabnahme, werden untersucht. Es wird auch immer ein Ultraschall gemacht, um zu sehen, ob es vielleicht irgendwelche Flüssigkeitsansammlungen perirenal gibt, die auf eine Lymphozele oder ein Serum hinweisen können, was man im weiteren Verlauf dann regelmäßig kontrollieren sollte. Und prinzipiell kann man sagen, je länger die Patienten transplantiert sind, desto länger sind auch die Kontrollintervalle bei uns im Zentrum. Und gerade die Patienten, die schon langzeittransplantiert sind, mehrere Jahre, die sehen wir eigentlich nur noch einmal im Jahr, beziehungsweise kommen sie zwischendurch zu uns zur Blutabnahme alle 4 bis 6 Monate, aber müssen dann auch gar kein Arztgespräch haben. Also gerade bei den langzeittransplantierten Patienten steht die Behandlung durch den Hausarzt und durch den niedergelassenen Arzt eigentlich im Vordergrund. Prinzipiell kann auch der Hausarzt sozusagen bei Fieber und Zeichen eines Harnwegsinfektes oder ich sag mal bei niedrigem Fieber an eine Harninfektion denken, einen Harnstix machen, eine Harnkultur anlegen, dann Antibiotikum verschreiben. Wenn der Patient stabil ist, muss er nicht unbedingt dafür zu uns ins Zentrum kommen. Kommen wir zu den Todesursachen innerhalb des ersten Jahres nach Transplantation. Da sieht man, dass die kardiovaskulär bedingten Todesursachen die häufigsten Todesursachen sind, gefolgt von den Infektionskrankheiten. Daher ist es so wichtig, dass man die Risikofaktoren wie Hypertonie, Diabetes konsequent behandelt, weil das sozusagen langfristige, entscheidende Mortalitätsfaktoren sind. Genau, zum kardiovaskulären System. Also die kardiologische Mitbehandlung ist angepasst an das individuelle kardiovaskuläre Risikoprofil und an kardiovaskuläre Komorbiditäten. Nierentransplantierte Patienten, auch wenn die Niere funktioniert, sind sie trotzdem per se nierenkranke Patienten mit hohem Risikoprofil durch die Immunsuppression, durch die Steroide, durch die Calcineurin-Inhibitoren haben die Patienten auch meist einen Bluthochdruck und Dyslipidemien entwickelt. Deswegen sollte man bei diesen Patienten den Blutdruck streng einstellen, unter 130 zu 80 in 3/4 aller häuslichen Messungen sollte das Ziel sein. Erlaubt zur Blutdrucktherapie sind eigentlich alle gängigen Strategien, inklusive ACE-Hämmer und Angiotensin-Rezeptorblockern. Gerade die Kardiologen, vor allem in der Sekundärprophylaxe, behandeln gerne die Dyslipidemien, verschreiben gerne Statine. Da empfehlen wir, dass man am ehesten mit Pravastatin und Fluvastatin arbeitet, weil das die wenigsten Wechselwirkungen mit den Calcineurin-Inhibitoren hat. Prinzipiell, wenn man Statine beginnt, sollte man 1 bis 2 Wochen später eine CNI-Spiegelkontrolle machen. Wichtig ist zu wissen, auch wenn man die Calcineurin-Inhibitoren zusammen mit den Statinen gibt, haben die Patienten ein erhöhtes Risiko für schwere Rhabdomyolysen, weswegen eine CK-Kontrolle empfohlen wird. Diabetes ist natürlich auch ein Risikofaktor, der behandelt werden soll. Am besten sollen die Patienten aufhören zu rauchen, wenn sie es tun, Gewicht abnehmen, wenn sie übergewichtig sind, adipös sind. Und was die nierentransplantierten Patienten auch noch besonders macht, gerade wenn sie vorher an der Hämodialyse waren, haben sie oft eine Fistel, einen Schand, über den im Verlauf der Zeit der meist größer wird, der viel Blut, hohes Blutvolumen hat, hohen Flussvolumen und sozusagen das Herzzeitvolumen steigert. Wenn die Patienten eine gute Transplantatfunktion haben, dann kann man sich durchaus überlegen, den Schand stillzulegen, um das Herz sozusagen zu entlasten. Kommen wir nun zum Posttransplant-Diabetes. Der Posttransplant-Diabetes ist gerade seitdem das Tacrolimus eingesetzt wird, häufig. Ungefähr 10-40% aller Patienten entwickeln einen Posttransplant-Diabetes nach einer Nierentransplantation und er steigert die Mortalität. Deswegen ist er unbedingt zu behandeln. Er unterscheidet sich ein bisschen von den anderen, vom Typ-2-Diabetes. Die Diagnostik, der Goldstandard dafür ist eigentlich der orale Glukosetoleranztest. Der ist jedoch aufwendig Und der nüchtern Blutzucker eignet sich nicht gut dazu zur Diagnose, weil der kann oft normwertig oder sogar niedrig sein, eben weil die Patienten morgendlich Steroide bekommen und das zu einer Nebenniereninsuffizienz führen kann. Daher ist eigentlich, hat sich in der klinischen Praxis am besten der Nachmittags-Spontanblutzuckerwert bewährt. Wenn der über 200 ist am Nachmittag, dann ist die Diagnose eigentlich klar. Der HbA1c-Wert kann auch eine Hilfe sein, kann aber gerade bei Niereninsuffizienten, bei Nierentransplantierten auch verfälscht sein. Beziehungsweise ist nicht so gut auswertbar. Prinzipiell kann der Posttransplant-Diabetes postoperativ, unmittelbar postoperativ oder auch noch bis Jahre später auftreten. In der TIPS-Studie hat die Gruppe von Markus Seemann und Manfred Hacking konnten zeigen, dass das frühe postoperative Hyperglykämien sehr gut mit einer Basalinsulintherapie, vor allem in den ersten 3 Monaten, gut zu behandeln ist. Hier konnte man sehen, dass die Patienten, die das frühe Basalinsulin bekommen haben, in dieser Studie im Verlauf nach einem Jahr oder eigentlich fast nach 3 Jahren überhaupt keinen Posttransplant-Diabetes hatten oder entwickelt haben, während die Kontrollgruppe ungefähr 30% den Posttransplant-Diabetes entwickelt hat. Man geht davon aus, dass diese frühe Basalinsulintherapie die Inselzellen schützt, die Beta-Zellen, gerade am Anfang, nach der Transplantation, wenn viel Corticosteroid eingesetzt wird und viel Calcineurin-Inhibitoren, um eine Abstoßung zu vermeiden, hat das wohl einen toxischen Effekt auf die Inselzellen. Außerdem kann man den Posttransplant-Diabetes auch gut mit DPP-4-Inhibitoren, also mit den Gliptinen, behandeln. Das ist sozusagen das Standard-Antidiabetikum gewesen oder ist es noch. Man muss es halt an die Nierenfunktion anpassen. Es hat wenig Nebenwirkungen. GLP-1-Agonisten sind auch erlaubt, gerade zur Primärprävention kardiovaskulärer Ereignisse. Das sollten vor allem die adipösen Patienten geben, weil darunter die Patienten auch Gewicht abnehmen. SGLT2-Hämmer spielen beim Posttransplant-Diabetes eigentlich keine Rolle. Das ist den Patienten mit CKD vorbehalten und den Diabetikern. Metformin und Sulfonylharnstoffe sollte man den Transplantierten eher nicht geben. Sulfonylharnstoffe sowieso nicht. Die können die Hypoglykämie machen. Und die Nieren, die Transplantatnieren, die sind sehr empfindlich, sehr fragil. Es kommt oft allein durch eine kleine Hypovolemie schon zu einem Kreatininanstieg. Und da ist das Metformin einfach zu gefährlich, weil es dann vermehrt Laktatazidosen machen kann. Kommen wir nun zu den infektiösen Komplikationen nach Nierentransplantation. Nierentransplantierte haben eine eingeschränkte Körperabwehr, eine erhöhte Infektionsgefahr und da stehen vor allem die Herpesviren im Fokus, CMV, HSV, Varizellen und Epstein-Barr-Virus, wobei das CMV gerade in den ersten Monaten nach der Transplantation dominiert. Deswegen kriegen auch alle Patienten mit einer Hochrisikokonstellation, also wenn der Spender IgG positiv ist, CMV-Antikörper und der Empfänger negativ, kriegen diese Patienten alle eine Prophylaxe mit Valganciclovir über 3 Monate. Ansonsten hätten gerade diese Hochrisikopatienten bis zu 90% signifikante Viremien und die Hälfte von ihnen sogar CMV-Infektionen. Die Symptome sind ähnlich wie bei Grippe, also Fieber, Gelenks- und Muskelschmerzen. Es kommt zu Blutbildveränderungen, zur Leukopenie. Es kann prinzipiell alle Organe befallen. Es kann zu Hepatitis, zu Colitis mit Diarrhoe kommen und auch zu einer atypischen Pneumonie und zu einer Retinitis. Wobei die Retinitis besonders gefürchtet ist, weil die kann zur dauerhaften Erblindung führen. Die Reaktivierung von oder Infektionen von Herpes, Simplex-Virus, Varizella und EBV sind insgesamt seltener. Prinzipiell, wenn die Patienten Bläschen im Mund haben oder an der Haut, offene Stellen im Mund, Fieber, sollte man Abstriche machen und im Zweifelsfall, bis die Ergebnisse da sind, mit Aciclovir IV behandeln. Dann noch zum Pneumocystis. Der Pneumocystis, der kann eine Pneumocystis-Pneumonie verursachen und das ist aber etwas, was wir in letzter Zeit nur mehr sehr selten sehen, weil alle Nierentransplantierten nach der Transplantation für die ersten 6 Monate eine Prophylaxe mit Eusaprin bzw. Lidaprin bekommen. aktuell zu Covid-19 und Nierentransplantationen. Die Nierentransplantierten, die sind sicherlich eine spezielle Risikogruppe, einmal weil sie immunsupprimiert sind, einmal auch weil sie viele Komorbiditäten haben. Da gab es Empfehlungen letztes Jahr von der ERA-EDTA-Arbeitsgruppe, die zu einer stufenweisen Reduktion in Abhängigkeit von der Klinik geraten hat. Also Patienten, die asymptomatisch sind, sollten keine Änderung der Immunsuppression erhalten. Patienten mit milden Symptomen, also Husten, Fieber, Diarrhoe, da sollte man, wenn sie unter einer Triple-Therapie sind, das MMF, das den Antimetabolit, pausieren. Bei milder Pneumonie, also Tachypnoe, Läsionen im Lungenröntgen oder im CT und einer Sauerstoffsättigung noch von über 95 bei Raumluft und Hochrisikopatienten soll man den CNI und den Antimetabolit stoppen und nur mit einer Therapie Aprednisolon 15 bis 25 Milligramm für 7 bis 10 Tage weiterarbeiten. Bei schwerer Pneumonie, also das sind die Patienten, die eine invasive oder nicht invasive Beatmung brauchen, auf der IMC oder Intensivstation liegen, da soll man die komplette Immunsuppression pausieren und nur mit Aprednisolon 15 bis 25 Milligramm weiterarbeiten. Bezüglich der Serokonversion nach Covid-Impfung gibt es rezent publizierte Daten von Boyarski, die zeigen, dass nur ungefähr 40% der nierentransplantierten Patienten nach der ersten Impfung nachweisbare Antikörper gebildet haben. Kommen wir nun zu den Harnwegsinfektionen. Die Harnwegsinfektionen sind mit 40 bis 50% mit die häufigsten Komplikationen nach der Nierentransplantation insgesamt. Dadurch, dass die Patienten immunsupprimiert sind, sind sie per Definition haben sie einen komplizierten Harnwegsinfekt. 90% der Community-acquired Harnwegsinfekte werden durch Escherichia coli ausgelöst. Die Therapie ist Ciprofloxacin, Levofloxacin, Amoxicillin oder Nitrofurantoin. Das Nitrofurantoin muss man an die Niere anpassen. Prinzipiell sollte man immer eine Harnkultur aus dem Mittelstrahlurin abnehmen und je nach Resistenzprofil behandeln. Eine asymptomatische Bakteriurie, also wenn die Patienten mehr als 10 hoch 5 kolonieformende Einheiten haben in der Urinkultur, aber keine Symptome, kein Brennen beim Wasserlassen, keine Dysurie, muss man sie nicht behandeln, außer in den ersten 3 Monaten nach der Nierentransplantation, einfach weil man da weiß, dass da eine Bakteriurie mit erhöhtem Risiko für Transplantatabstoßung und Verschlechterung der Nierenfunktion einhergeht. Eine Candidourie ist auch etwas, was man sehr häufig sieht bei Nierentransplantierten. Das muss man grundsätzlich nicht behandeln. Was anderes ist, wenn das wiederholt oder immer wieder auftritt und man den Candida vielleicht auch woanders findet, zum Beispiel in der Mundschleimhaut, im Magen oder im Stuhl. Und dann kann man sich schon überlegen, ob man das nicht doch behandelt. Weil die Frage ist, dass die Patienten mit der Candida, das könnte auch eine Pyelonephritis auslösen und zu einer hämatogenen Aussaat führen mit schwerer Sepsis und einem lebensbedrohlichen Zustand. Kommen wir nun zur Pyelonephritis, zur Urosepsis. Da ist die Anamnese und der Status wichtig. Haben die Patienten Fieber? Haben sie erhöhte Entzündungswerte? Ist das CRP? Sind die weißen Blutkörperchen erhöht? Haben sie vielleicht Schmerzen über den Transplantat? Dort sollte man auch auf jeden Fall eine Harnkultur und Blutkulturen abnehmen. Bildgebung im Ultraschall sieht man das meist nicht so gut. Im CT sieht man eine Pyelonephritis schon sehr gut. Man muss das behandeln. Die Patienten gehören stationär aufgenommen, mindestens 10 bis 14 Tage antibiotisch, am Anfang intravenös. Mittel der ersten Wahl sind die Cephalosporine der dritten Generation, also Cefotaxim, Ceftriaxon zum Beispiel oder auch Aminopenicillin mit Beta-Lactamasen-Hämmer. Mittel der zweiten Wahl sind die Quinolone. Da gibt es aber gerade bei den E. coli zunehmend Resistenzen und die können auch schwere Tendinopathien bis zur Achillessehnenruptur auslösen. Kommen wir nun zu den Jahresuntersuchungen nach der Nierentransplantation. Nierentransplantierte haben ein erhöhtes Tumorrisiko durch die Immunsuppression. Man muss sie deswegen regelmäßig screenen. Häufig sind Hauterkrankungen, also aktinische Keratosen, Basaliome, Plattenepithelkarzinome in situ, weswegen die Patienten zumindest jährlich vom Dermatologen gesehen werden sollen, aber auch andere Ärzte, Hausärzte, Internisten, Radiologen, Gynäkologen, Dermatologen, Urologen und Pathologen werden eingebunden. Genau, die Damen sollen jährlich einen Pap-Abstrich machen, ab dem 50. Lebensjahr alle 2 Jahre eine Mammographie. Der Urologe soll auch nach Neoplasien fahnden, insbesondere nach Renalzellkarzinom der Eigenniere und eine Prostatahyperplasie mit Resthandbildung erhöht das Infektrisiko und soll deswegen auch behandelt werden. Ein Ultraschallabdomen macht man auch zur Tumorsuche und auch um die Transplantatniere zu beurteilen, einmal im Jahr ein Thoraxröntgen mit Frage nach Stauung, Infiltrat, Erguss. Für die Lunge ist derzeit kein Screening empfohlen. Und um die nach kolorektalen Karzinomen zu screenen, machen wir einmal im Jahr dreimal einen Hämokult. Ab dem 50. Lebensjahr ist eine Koloskopie empfohlen. Zu den malignen Erkrankungen, das sind die Hauttumoren sehr häufig. Das sind ungefähr 50% aller Tumoren nach der Nierentransplantation. Gott sei Dank sind die meisten gutartig. Wie gesagt, das sind die aktinischen Keratosen, die Plattenepithelkarzinome in situ und die Basaliome. Sie sind natürlich viel häufiger als in der Normalbevölkerung. Deswegen ist es wichtig, dass man den Patienten auch sagt, dass sie gerade im Sommer einen Sonnenschutz tragen, langärmelige T-Shirts, eine Kopfbedeckung, einen Hut, eine Mütze und dass, wenn sie sich sonnenexponieren, Sonnencreme auftragen mit hohem Lichtschutzfaktor, mindestens 30, besser noch 50. Eine Besonderheit bei den Nierentransplantierten ist auch das Posttransplant-Lymphom. Das ist EBV-assoziiert. Also wenn Sie einen Patienten haben mit Lymphadenopathie, B-Symptomatik und einer nachweisbaren EBV-Last im Blut, sollten Sie nach einem PTLD suchen. Die Diagnose wird letztlich durch die Histologie gesichert. Therapie ist dann die Reduktion der Immunsuppression und die Gabe von Rituximab. Das ist wirkt halt zytotoxisch auf die B-Zellen. Genau, und die soliden Tumoren, die kommen auch relativ vermehrt vor. Die zeigen halt bei den Transplantierten ein aggressiveres Wachstum und eine schnellere Proliferation. Kommen wir nun zur Verschlechterung der Nierenfunktion. Also wenn das Kreatinin steigt oder wenn die Patienten eine Proteinurie haben, dann kann es Zeichen eines Transplantatschadens sein. Prinzipiell ist eine Proteinurie recht häufig. Die kann mal vorkommen. Man sollte das dann auf jeden Fall nochmal engmaschig kontrollieren. Wenn die dann immer noch besteht und nicht weggeht, dann soll man halt nach weiteren Ursachen fahren. Und die Ursachen, die können halt vielfältig sein. Es kann ein HWI sein, die Polyomaviren können eine Proteinurie auslösen, donorspezifische Antikörper, Abstoßungsreaktion, auch ein chronischer Schaden, genau wie das ein hohes Spendealter, also wenn die Niere an sich ein hohes Alter erreicht hat. Hypertonie kann zu Proteinurie führen, aber auch de novo oder rekurrente Nierenerkrankungen wie die IgA-Nephritis oder die FSGS. Die Proteinurie hat eine prognostische Relevanz, einfach weil sie zum Transplantatversagen und zum Verlust der Nierenfunktion führt. Deswegen, wenn die Proteinurie auftritt, soll man sie auch konsequent behandeln mit antihypertensiver Therapie, der Zielblutdruck unter 130 zu 80. Als Medikamente bieten sich dafür die ACE-Hämmer und die Angiotensin-Rezeptorblocker an. Wenn eine Proteinurie neu auftritt mit mehr als 300 Milligramm Kreatinin pro Gramm Kreatinin oder unklar persistiert mit mehr als 1500 Milligramm pro Gramm Krea, sollte man die Patienten zur weiteren Abklärung biopsieren. Was bei den Nierentransplantierten auch häufig oder eine Besonderheit ist, sind die Polyomaviren und die BK-Virus-assoziierte Nephropathie. Wir screenen die Patienten gerade am Anfang nach der Transplantation engmaschig, im weiteren Verlauf dann eigentlich nur mal jährlich. Und bei jedem Anstieg des Kreatinins screenen wir auch auf diese BK-Viren. Weil diese BK-Viren, diese BK-Virus-Nephropathie, die kann wirklich zu einem Verlust des Transplantates führen. Also wenn wir einen Patienten haben mit einer Funktionsverschlechterung, mit einer Proteinurie oder mit einem Krea-Anstieg und mit einer Viremie von den BK-Viren im Blut von über 10 hoch 4 Copies pro Milliliter, machen wir eine Transplantatbiopsie. Wenn sich das dann bewahrheitet in der Biopsie, die BK-Virus-Nephropathie, dann kann man eigentlich nur die Immunsuppression reduzieren. Eine gerichtete antivirale Therapie gegen die Polyomaviren gibt es leider nicht. Wichtig über den zeitlichen Verlauf, warum verlieren die Patienten irgendwann ihr Transplantat? Da steht eigentlich über die lange Sicht hinweg die antikörpermediierte Abstoßung im Vordergrund. Wenn das Transplantat nun versagt, muss man die Patienten irgendwann wieder an die Dialyse nehmen. Der Zeitpunkt, wann man mit der Dialyse wieder beginnt, ist abhängig einerseits von der klinischen Symptomatik, aber auch von anderen Komorbiditäten und ist letztlich immer eine individuelle Entscheidung. Wenn die Patienten dann an der Dialyse ist, stellt sich die Frage, wie macht man mit der Immunsuppression weiter? Das ist abhängig von der Restfunktion. Also wenn die Patienten noch eine gut erhaltene Restdiurese hat, wird man eher versuchen, die Immunsuppression langsam auszuschleichen und noch weiterzugeben. Auf der anderen Seite, wenn die Patienten vermehrt Infekte haben und vielleicht sogar vor kurzem noch eine Sepsis hatten und stationär aufgenommen waren, wäre das ein Grund, eher die Immunsuppression rasch auszuschleichen. Oder zu reduzieren. Patienten, die retransplantiert werden sollen, das wäre auch so ein Fall, wo man dann sagen würde, okay, man lässt die Patienten vielleicht ein bisschen länger unter Immunsuppression, schleicht sie nicht ganz aus, weil man das Gefühl hat, dass die Patienten dann weniger sensibilisiert werden. Eine Transplantatnephrektomie ist gerade bei asymptomatischen Transplantaten nicht indiziert. Das erhöht eigentlich nur das Risiko für Komplikationen im Rahmen einer solchen Operation. Und normalerweise lässt man die transplantierten Nieren eigentlich drin. Kommen wir zu den häufig gestellten Fragen, die Transplantierte haben nach der Transplantation, die sie uns in der Ambulanz stellen, aber sicherlich auch die Hausärzte. Sie fragen, können Sie reisen? Natürlich können Sie reisen, vor allem nach einer gewissen Zeit nach der Transplantation, wenn sich zeigt, dass Sie keine Komplikationen haben, dass Sie eine stabile Transplantatfunktion haben, spricht nichts dagegen, dass Sie reisen. Man soll Sie halt nur darüber aufklären, dass Sie quasi den Sonnenschutz einhalten, dass sie am besten vielleicht vorher noch den Impfschutz sich kontrollieren lassen oder geimpft werden und dass sie sich vorher informieren, wo in der Nähe des Reiseziels das nächste Krankenhaus ist. Ernährung ist auch immer wieder eine Frage. Patienten, die an der Dialyse sind, müssen eine strenge Diät einhalten. Später, wenn sie dann transplantiert sind, können sie eigentlich alles essen, was sie wollen. Sie sollen nur aufpassen, gerade mit kurzkettigen Kohlenhydraten, mit Glucose und Fructose. Das kann halt das Risiko für die Entstehung eines Diabetes fördern. Haarausfall ist auch immer wieder eine Frage. Gerade die Patienten, die transplantiert sind, noch am Anfang unter hohen CNI-Spiegel stehen, bei denen kommt das häufiger vor. Die kann man meist beruhigen, weil man im Verlauf den CNI reduziert und dann wachsen die Haare eigentlich auch wieder nach. Die Patienten fragen auch nach der Transplantation, wann können sie wieder arbeiten, wann können sie wieder Sport machen. Prinzipiell kann man sagen, dass nach ungefähr 3 Monaten nach Nierentransplantation die Wundheilung abgeschlossen ist, die Bauchmuskulatur gut zusammengeheilt ist und dass sie dann auch ganz normal arbeiten und Sport treiben können. Allerdings sind Extremsportarten und auch Kontaktsportarten wie Boxen oder Kickboxen zu vermeiden. Haustiere, da ist eigentlich auch nichts gegen einzuwenden. Die Patienten dürfen Haustiere halten. Es ist halt nur zu enger Kontakt zu vermeiden. Sexualität und Schwangerschaft ist auch ein wichtiges Thema, gerade bei gebärfähigen Frauen, die schwanger werden möchten. Prinzipiell muss man dazu sagen, dass bei ihnen, bei den gebärfähigen Frauen, dass die auf jeden Fall verhüten sollen, am besten sozusagen mit der Pille, weil diese Implantate dann ein erhöhtes Infektrisiko darstellen können. Wenn dann eine Frau, eine Empfängerin auf einmal schwanger wird, muss man auf jeden Fall das MMF pausieren, weil das Antimetabolit, das MMF, die Mykophenolsäure, embryotoxisch wirkt und auch zu Aborten führen kann. Das würde man dann austauschen gegen das Azathioprin. Und wenn die Patienten aber gewollt schwanger werden, dann sollte man das MMF pausieren, 3 Monate, bevor man sozusagen mit der geplanten Schwangerschaft sozusagen beginnt. Prinzipiell ist auch zu wissen, dass gerade die RAS-Hämmer, die Patienten oft haben, auch embryotoxisch sein können, vor allem in dem zweiten und dritten Trimenon, und dass man die antihypertensive Therapie dann austauschen muss, zum Beispiel gegen Alpha-Methyldopa. Gut, also zur Conclusio, die regelmäßige Einnahme der Immunsuppression ist das A und O bei den nierentransplantierten Patienten. Ohne diese kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Abstoßung. Deswegen müssen die Patienten jeden Tag am besten zur gleichen Zeit ihre Immunsuppression nehmen. Die optimale Nachsorge ist sehr wichtig. Eine interdisziplinäre Betreuung steht im Vordergrund. Das kardiovaskuläre Risikoprofil muss behandelt werden und es gibt viele Wechselwirkungen der Immunsuppressiva mit anderen Substanzen. Wenn man ein neues Präparat beginnt, sollte man im Zweifel lieber eine Spiegelkontrolle machen. Außerdem haben immunsupprimierte Patienten ein erhöhtes Risiko für Infektionen und maligne Erkrankungen. Und oft ist gerade bei Langzeittransplantierten mit einem stabilen Transplantat, mit einer stabilen Transplantatfunktion eine ambulante Behandlung möglich. Gegebenenfalls kann man jederzeit Rücksprache mit dem Transplantzentrum halten. Damit bin ich am Ende und stehe für Fragen offen.
Wir haben erste Fragen im Chat, die ich gleich direkt an dich stellen darf. Die eine war FK-Spiegel, Fragezeichen. Ich glaube, FK-Spiegel ist klar, es geht um das Medikament FK506 oder Tacrolimus, das am häufigsten verwendete quasi Basismedikament der Immunsuppression. Wie sieht es mit den Spiegeln aus?
Ja, also prinzipiell kann man sagen, dass zu Beginn oder gerade in den ersten Monaten nach der Transplantation eher höhere Spiegel angestrebt werden. Die Zielspiegel, die richten sich auch nach dem immunologischen Risiko. Patienten mit niedrig immunologischem Risiko haben in der ersten Zeit einen Zielspiegel von 7 bis 10. Das ist sozusagen unser Standard. Patienten mit hohem immunologischem Risiko, auch AB0, blutgruppeninkompatible nierentransplantierte Patienten, haben in der ersten Zeit viel höhere Spiegel. Die liegen bei 10 bis 15. Da kommt man auch schon bald in den toxischen Bereich, über 20 ist es sehr hoch. Und ansonsten richtet sich das dann sozusagen im weiteren Verlauf individuell. Also seit der Elite-Symphonie-Studie wissen wir eigentlich, dass niedrige Spiegel zwischen 4 und 7 gut sind. Und ja, also die Frage ist, sind die Patienten, haben sie eher Zeichen für eine Überimmunsuppression, haben sie im Verlauf vermehrt Infektionen, haben sie Probleme mit dem Blutbild, haben sie Leukopenien, haben sie Pilzinfektionen, vermehrt Harnwegsinfekte, CMV-Reaktivierungen und Infektionen, dann macht man eher niedrige Spiegel, beispielsweise 4 bis 5. Ansonsten kann man sagen, eigentlich im Verlauf 4 bis 7, aber wenn die Patienten dann langzeittransplantiert sind, über ein Jahr, dann reduzieren wir die Spiegel weiter. Aber es ist individuell immer unterschiedlich und das kann man eigentlich nicht so allgemein für jeden Patienten sagen.
Ja, es gibt ja so Daten von Gerd Oppels. Man hat ja versucht, an einigen Zentren sehr liberal zu sein und den Spiegel immer weiter runterzugehen. Hat sich gezeigt, das ist langfristig nicht gut. Also da kommt es eher zur chronischen Abstoßung zum chronischen Transplantatversagen. Man hat so herausgefunden, ein Spiegel zwischen 5 und 7 wäre der ideale für Langzeit. Aber wie du sagst, wenn der Patient natürlich Zeichen über Immunsuppression hat und CMV oder andere Infektionen und Reaktivierungen, dann sollte man niedriger gehen. Aber natürlich wäre je höher, desto besser für das Transplantat. Aber wir müssen auch an den Empfänger denken. Und da hat sich 5 bis 7 so als ganz gute Daumenregel herausgestellt. Eine weitere Frage war, sind die Titer bei anderen Impfungen, zum Beispiel HBV bei Transplantierten, auch verringert, häufiger verringert oder kommt es überhaupt zu fehlender Antikörperbildung bei diversen Impfungen?
Ja, gerade transplantierte Immunsupprimierte haben oft fehlende Antikörperbildung, fehlende Serokonversion. Aber da haben sich die Boosterimpfungen bewährt. Das kann man machen, um die Patienten halt zu boostern. Immer nachkontrollieren die Titer.
Ich muss dazu sagen, dass die Antikörperantwort nicht der verlässlichste Parameter eines immunologischen Gedächtnisses ist. Es gibt ja auch eine T-Zellantwort, die wir nicht mit herkömmlichen Methoden messen können. Es gibt Speziallaboratorien. Also wir wissen, die Impfantwort generell ist schwächer, aber in der Regel ist die gewährleistet. Ja. Dann war noch die Frage, gibt es andere Faktoren außer Cortison, welche den Posttransplantdiabetes begünstigen?
Ja, also das sind vor allem die Calcineurin-Inhibitoren, vor allem das Tacrolimus. Das macht das. Also seitdem man das Tacrolimus einsetzt, hat ja auch der Posttransplant-Diabetes ist mehr geworden.
Ja, wie gesagt, das Tacrolimus hemmt die Insulinsekretion und ohne Cortison schaffen wir es nicht, zumindest am Beginn der Transplantation, also so wirklich komplett cortisonfrei funktioniert die Transplantation immer noch nicht. Und die beiden zusammen geben natürlich am Anfang der Transplantation den perfekten Sturm für eine Diabetesinduktion. Gibt es sonst noch Fragen vielleicht von deiner Seite?
Ich hätte noch eine Frage an dich, und zwar Martin, hältst du es für sinnvoll, dass man bei Patienten immer frühzeitig sozusagen in die Praxis entlässt, so eine Art Patiententagebuch einführt, wo die Patienten beispielsweise Harnmenge, täglich Temperatur, Körpergewicht etc. protokollieren, nächsten Kontrolltermin, hältst du sowas für sinnvoll?
Absolut, absolut. Man kann die Patienten dann ja auch viel besser behandeln, wenn die ihre dokumentierten Messwerte von Gewicht, Blutdruck, Puls, Blutzucker mitbringen. Ja? Also eigentlich sollten auch alle Patienten nach einer Nierentransplantation ein Blutzuckermessgerät erhalten und zumindest in den ersten 3 bis 6 Monaten den Blutzucker, den Nachmittagswert messen. Ja, genau. Das ist sehr sinnvoll.
Gut, ja, dann danke, Martin, für deine Darstellung. Sie sehen, es bedarf einer extrem umfassenden Nachsorge. Das reicht vom Hautarzt wegen dem erhöhten Auftreten, insbesondere dermatologischer Malignome nach Immunsuppression oder bei Immunsuppression bis zum Organscreening.